Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich mir Fachwissen besorgt. Ich habe als Gast hier den Melchior Neumann. Erstmal herzliches Hallo an dich und schön, dass du da bist.
Hallo Nicole.
Also ich mache mal eine kurze Einleitung, weil ich glaube, aus meinem Kanal weiß überhaupt keiner jetzt mit deinem Namen viel anzufangen. Na, nicht, dass du nicht super berühmt wärst, aber ich habe tatsächlich, bin ich auf dich so gestoßen, dass ich habe ja so eine Folge sehr unprofessionell aufgenommen zum Thema Einstieg ins Nebengewerbe und wollte jetzt so ein bisschen für die Hörer nochmal erklären, den Unterschied zwischen Gewerbetreibenden und Freiberufler. Und dann habe ich mich natürlich ein bisschen schlau gemacht, habe das bei Google eingegeben und da war ich in deinem YouTube-Video und habe so gedacht, wow, da spricht einfach mal so ein Steuerfachmann auf YouTube total coole Videos ein. Und ich weiß jetzt nicht, du hast mir gesagt, du hast mehr als 600 Videos oder so, hast du?
Genau, also sind aktuell, glaube ich, 597 online, aber ich habe natürlich schon die schrecklichsten alle wieder offline genommen. Von daher sind es insgesamt wahrscheinlich 700 gewesen, die ich veröffentlicht habe irgendwann mal.
Okay, also mega Input und ich muss sagen, die sind sehr lehrreich, sehr komprimiertes Wissen. Ne? Also man hört, guck gerne rein. Du bist super sympathisch, aber du erzählst ja auch total viele Sachen, die sogar ich verstehe als totaler Steuernerd. Und ich habe dich dann einfach angeschrieben, weil ich gedacht habe, es ist viel besser, wenn du das erklärst, als wenn ich mir hier einen abbrechen muss. Und ich finde das super, dass du da bist. Also erstmal Hut ab, ich verbinde dich, verbinde das Wort Steuern als Selbstständiger natürlich nicht mit Juhu und Hurra. Ist für mich eher so ein Thema, wo ich etwas Kopfschmerzen kriege, wie die meisten. Aber sei doch so lieb und erzähl mal, was du genau machst und was du auf deiner Homepage stehen ja auch schon ganz viele Sachen, aber wissen die Hörer ja nicht, was du was du alles so machst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einleitung. Genau, ich bin Melchior. Ich komme beruflich eigentlich so aus der klassischen Steuerberatung, also Steuerfachangestellter gelernt. Ich habe Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung studiert. Fand die Steuerberatung aber ehrlicherweise ganz schrecklich. Es ist so ein bisschen wie so eine Zeitreise ins vorletzte Jahrzehnt, wenn man so eine normale, klassische Kanzlei betritt. Und das ist jetzt auch nicht so das, was man sich vorstellt als Anfang 20-Jähriger, wo man sein Leben verbringen möchte. Das heißt, ich bin nach der Ausbildung relativ zügig gegangen, bin dann in ein großes Unternehmen mit berühmten Namen gegangen, KPMG. Ich dachte, das ist dann moderner.
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich war mal bei der Konkurrenz. Ich bin ja Rechtsanwaltsfachangestellte und ich war bei Deloitte, also in der Rechtsabteilung von Deloitte.
Genau, das kennst du wahrscheinlich auch. Ja, exakt. Es gibt so vier große, die sich auch alle nicht wirklich unterscheiden. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist die Deloitte, KPMG und dann gibt's noch EY, die kennt man so ein bisschen vom Wirecard-Skandal und dann gibt's noch PwC. Sind die vier. Und wenn man irgendwie was mit Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung oder auch Rechtsanwälte, die haben noch ein paar andere, aber im Wesentlichen sind das so die vier. Und ich habe mich halt bei allen vieren beworben. Zwei haben mich genommen oder hätten mich genommen, zwei nicht. Die Leute, liebe Grüße, hätten mich nicht genommen. war mit Sicherheit auch nicht die falscheste Entscheidung, weil dann war ich da und dachte, es ist ein großes Unternehmen, berühmt irgendwie, das ist bestimmt irgendwie moderner. War es nicht. Es war größer, ja, aber moderner jetzt auch nicht so richtig. Und dann bin ich da auch ehrlicherweise relativ zügig gegangen. Ich muss aber dazu sagen, und das ist ein bisschen eigenwillig, dass das Steuerrecht an sich, also wie die Gesetze funktionieren und so weiter, das wirst du ja mit deinem Beruf auch verstehen, das hat schon eine gewisse Faszination, weil das ist so ein Ökosystem, das ist wie so eine, es hat irgendwie was sehr Mathematisches. Und es ist jetzt nicht so, dass ich Mathe liebe, aber es sind so Regeln einfach. Und es gibt ein richtig und ein falsch. Und gerade wenn man, und da kommen wir ja nachher darauf zu sprechen, so jetzt, wenn man im künstlerischen Bereich ist oder mit Menschenarbeit und so, es gibt kein Pauschal, so ist es richtig und so ist es falsch. Und was ich mag, ist, dass man sagen kann, das ist richtig. Also, dass man gefühlt fertig mit einer Entscheidung ist und dann sich auch irgendwie sicher sein kann, dass das denn auch so ist. Will ich natürlich nicht sagen, dass sich Steuerrecht nicht ständig auch ändert, aber es ist trotzdem was anderes. Bei Kunst ist es immer, du hast nie diese Sicherheit, dass das jetzt fertig ist oder gut ist oder so. Und das hat man gefühlt in so geschlossenen Systemen. Und da sehe ich ehrlicherweise so Jura und Steuerrecht, aber auch Mathematik und ehrlicherweise auch sowas wie Programmiersprachen, da gibt es halt einfach Regeln. Und dann ist das ein geschlossenes, menschengemachtes System und das ist in sich irgendwie schlüssig. Und das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, Sudoku lösen. Es gibt halt eine Lösung, die ist richtig und dann ist man fertig und dann freut man sich, dass man irgendwie fertig ist. Und das fand ich inhaltlich super spannend. Leider fand ich die Branche und die Kollegen und ungefähr alles andere an dieser ganzen Branche absolut schrecklich. Und deswegen habe ich gekündigt und habe mich selbstständig gemacht als quasi Berater für Unternehmen, so Softwareunternehmen, die halt so Buchhaltungsprogramme bauen, Steuer-Apps bauen und solche Sachen. Und habe dann den Leuten, die ganz häufig nicht aus der Steuerberatung kommen, sondern irgendwelche Softwareentwickler sind oder so, habe denen quasi geholfen, das deutsche Steuerrecht irgendwie zu verstehen, damit sie ihre Software bauen können. Das heißt, ich war in ganz vielen so Startups aktiv, erst so als externer Berater, später dann auch als Mitgründer und habe denen halt einfach geholfen, dass sie ihre Software bauen können. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, das hat mich viel mehr befriedigt, weil wenn ich eine Software baue, die meine Steuererklärung macht, dann löse ich das Problem halt einmal und dann können das anschließend 20 Millionen Menschen benutzen. Und da muss ich nicht jeden Monat, da muss ich nicht selber jedes Jahr 20 Millionen Steuererklärung machen, wo alles immer irgendwie gleich ist und ich einfach intellektuell veröde und mich einfach zu Tode langweile. Das muss ich dazu sagen. Deswegen, ich mochte so dieses Rätselaspekt von dem Ganzen, aber das andere nicht. Und dann war ich halt selbstständig und dann habe ich einige so Startups halt einfach mitgegründet. Und das letzte Startup war, ist Contest. Das ist, die Steuerberaterkammer wird diese Folge wahrscheinlich nie hören, Gott sei Dank. Aber das darf ich so rechtlich nicht sagen, aber es ist faktisch das, was wir gemacht haben. Es ist eine App, in dem du dein Bankkonto hast als Freiberufler und dein Steuerberater und dein Rechnungsprogramm und alles, was du eigentlich für deine Finanzen, Steuern und Buchhaltung brauchst, alles in einer App. Krass. So die super App für Freiberufler. Und das habe ich mitgegründet und habe da so diesen ganzen Arm der Steuerberatung, quasi der Steuerberatung, die in dieser App stattfindet, die habe ich mit aufgebaut.
Wow.
Und das ist natürlich ein extremes Massegeschäft, weil wir dann natürlich sehr viele Kunden hatten. Aus Steuerberaterperspektive sind so Freiberufler die kleinsten Kunden, die man sich so vorstellen kann. Und fast kein Steuerberater macht gerne Freiberufler, Künstler und so, weil man verdient als Steuerberater daran relativ wenig. Und wir haben ganz explizit die gemacht und haben dann überlegt, wie kriegen wir die Kunden eigentlich möglichst effizient und trotzdem gut betreut.
Krass.
Und was man halt merkt ist, naja, jeder Selbstständige hat halt immer die gleichen Fragen. Also ich glaube, wenn man hingeht und sagt, man beantwortet mal die 500 häufigsten Fragen, dann hat man 80% aller Fragen von allen beantwortet. Und dann kann man individuell ja immer noch die 20% beantworten, die jeder individuell hat. Und das war auch der Grund, warum ich tatsächlich irgendwann angefangen habe, Videos zu drehen, weil ich gesagt habe, ich beantworte das halt in Form von Video. Dann kann ich mich vorbereiten, kann das schön schneiden und komme schneller zum Punkt. Und dann müssen wir nicht im Support-Beratungsteam nicht ständig telefonieren und den Leuten ständig immer wieder das Gleiche erklären, sondern können halt vor dem Telefonat das Video rausschicken und sagen, guck mal, hier haben wir zum Beispiel Freiberufler und Gewerbe erklärt. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann lass uns danach doch nochmal sprechen. Und dann sparen wir uns aber die erste Viertelstunde beidseitig von dem immer wiederkehrenden Gespräch. Das war tatsächlich der Grund, warum ich irgendwann mir überlegt habe, dass ich Videos drehe. Und jetzt bin ich hier.
Ich find das wirklich krass. Erstmal ist ja die Liebeserklärung an die Steuerrecht. Ich kann es nachvollziehen mit dem, also ich habe mich da in der Rechts, also in dem, wir haben ja als Rechtsanwaltsfachangestellte machst du wahrscheinlich nicht so viel wie, ne, aber du kannst ja auch deine Klagen selber schreiben und, ne, also kennst du dich ja so ein bisschen.
Man findet in der Welt zumindest statt.
Genau. Ja. Und diese Gebührenordnung oder, ne, so ganz klassisch, wie du das sagst, dass alles seine Regeln hat, finde ich gut. Aber ich habe mich da nicht so wie du zu Hause gefühlt. Also, finde ich super.
Vollkommen zu Recht. Ich meine, die allermeisten tun es nicht. Ja. Und ich muss sagen, in der Welt habe ich mich ja auch nicht wirklich zu Hause gefühlt, aber ich mochte diesen, ich kann es nicht besser beschreiben, diesen Rätselaspekt daran, dass man das quasi ein Fall, ein Rätsel ist und man das irgendwie knacken kann. Mhm. Und das fand ich, das finde ich bis heute super faszinierend. Was mich cool. halt unglaublich anödet ist, denn diesen Fall, den ich einmal geknackt habe und verstanden habe und intellektuell durchdrungen habe, dann noch 1000-mal wiederkehrend zu lösen. Das langweilt mich dann ohne Ende.
Ja. Du hast wahrscheinlich aber auch das Problem, also so merke ich das auch an Workshops und so, dass es immer Leute gibt, ne, die lesen dann so ein Buch oder die machen so einen Workshop, die gucken sich deine Videos an und für die ist das trotzdem nichts, ne? Also die können das nicht so mitnehmen, das Wissen. Ne? Kannst du so kompakt Fall. Und gut verpacken, wie du willst, aber das ist das, was mich dann auch manchmal so ein bisschen fertig macht, wenn man wenn man dann versucht, dieses Wissen zu vermitteln und es kommt nicht so richtig an, ne? Und du hast es ja wirklich super gemacht in den Videos. Also ich sag ja, ich bin steuerlich das einfach super von allem, ne? Nochmal die Punkte aufgezählt und so. Also ich war echt begeistert. Deswegen freue ich mich ja so, dass du hier bist.
Das ist persönlich, also ich finde das vollkommen fein, wenn man es nicht versteht. Man muss das ja auch nicht verstehen. Ich meine, kein Mensch macht sich selbstständig, weil er gerne Buchhaltung und Steuererklärung macht. Jeder hat ja irgendeine Passion, irgendeine Mission, was auch immer, irgendein Interessensgebiet und macht sich deswegen selbstständig. Und die Steuer- und Buchhaltung ist ja immer so das der nervige, schmerzhafte Part da dran. Und man muss aber auch ganz ehrlich, man muss auch das Thema dahin schieben, wo es hingehört. Und zwar auch ein bisschen in die Irrelevanz, weil auch niemand wird Unternehmer oder Unternehmerin des Jahres, weil er besonders toll seine Steuererklärung gemacht hat. Mhm. Das ist einfach faktisch vollkommen irrelevant für den Erfolg einer Selbstständigkeit. Es kann dir das Genick brechen, also dein existenzielles Genick für deine Selbstständigkeit, aber es wird nie dazu führen, dass du gut unternehmerisch bist, weil du jetzt deine Steuern im Griff hast. Das ist halt einfach irgendwie so eine Pflichtaufgabe. Du wirst bestraft, wenn du es schlecht machst. Du wirst aber nie belohnt, wenn du es besonders gut machst. Es ist ein unfassbar unsexy Thema. Das stimmt absolut. Und wenn man da gar keinen Zugang hat, dann es gibt ja Steuerberater, es gibt ja Buchhalter, dann gibt man das halt einfach ab. Ich glaube, so ganz grundlegend sollte man sich finanziell auskennen, aber das ist bei Selbstständigen auch weit jenseits der Steuern. Auch sowas wie Vermögensaufbau, Altersvorsorge. Wenn man nicht mehr in der gesetzlichen Rentenversicherung ist, sollte man sich natürlich damit beschäftigen, wie man vielleicht vorsorgt. Oder wenn man denn Kinder hat, wie macht man das eigentlich? Das Schlimmste überhaupt ist, wenn man selbstständig ist und plötzlich überlegt, ob man in Mutterschutz geht. Ups, gibt's halt einfach nicht als Selbstständiger. Mhm. Das heißt, es gibt ganz viele Themen, die dann keine steuerlichen Themen sind. Das heißt, so ein bisschen Grundlagenwissen braucht man. Und ich hoffe, dass ich damit mit den Videos helfen kann. Und tatsächlich, es freut mich, das Feedback zu hören. Ich versuche das immer tatsächlich. Meine Mama ist Hebamme und die ruft mich natürlich bei jedem Finanzamtbrief auch immer ganz aufgelöst an. Und dann übersetze ich ihr, was das Finanzamt eigentlich von ihr will. Und in den allermeisten Fällen ist es ja überhaupt nicht dramatisch. Nee. Man versteht es halt nur nicht, sondern hat dieses Finanzamtpapier und dieses Finanzamtgrau und diese Finanzamtschriftart, die, glaube ich, nur designt wurde, um Menschen Angst zu machen. Und ich versuche das eigentlich immer so zu erklären, dass ich theoretisch das Video anschließend meiner Mama schicken könnte und sie keine Rückfragen hat. Das versuche ich tatsächlich bei jedem Video irgendwie zu erreichen. Ich muss ehrlicherweise sagen, es gelingt mir natürlich nicht immer. Aber das ist so ein bisschen die Benchmark, die ich versuche, mit jedem Video irgendwie zu erreichen.
Ja, sehr cool. sehr, sehr cool. Ich musste gerade so ein bisschen lachen, weil weißt du, was vor mir liegt? Ein Brief vom Finanzamt, weil ich wieder auf meiner Steuererklärung nicht gesehen habe, dass da erste Mal Hinweise standen. Und jetzt habe ich schon wieder einen bösen Brief bekommen, dass ich irgendwas
nachschicken soll. Aber diese blöden Hinweise für alle Hörer, die stehen, man sieht ja eine ganze Menge an Tabellen. Auf der ersten Seite steht ja erstmal irgendwie was mit den Zahlen und so weiter. Und dann kommt die ganze Berechnung. Und dann auf Seite 4 oder 5 unter diesen ganzen Tabellen steht dann Hinweise. Und da muss man bitte den ersten Absatz lesen, also den ersten Satz. Da steht meistens nichts, aber manchmal steht da was und dann muss man es aber lesen. Aber man muss halt wissen, wer liest die 8 Seiten durch? Das macht ja nicht mal ein Steuerberater.
Und ehrlich gesagt hat da anscheinend noch nie was gestanden, weil das war jetzt das erste Mal, dass ich dann eine böse Erinnerung bekommen habe. Und mir geht das auch so. Mein Problem mit der Steuer ist tatsächlich die Zeit. Also du weißt ja selber, wenn du selbstständig bist, ist Zeit Geld. Ne? Wir haben, wie gesagt, ja noch die 3 Kinder und ich schaffe es einfach nicht, jeden Monat zu sagen, ich mache jetzt meine Buchung, sondern du schiebst das und schiebst das. Also ich bin eh jemand, ich schiebe alles, was nicht sofort Frist gesetzt hat, schiebe ich weg. Und dann irgendwann kommt der böse Brief, letztmalige Erinnerung, ne, oder Erinnerung an Abgabe deiner Steuer. Und dann sitze ich hier, schweißgebadet, 4 Tage am Stück, baller ich jede Buchung da rein. Eigentlich macht das Thema Spaß, aber weil man es halt eben machen muss und dann auch noch diese Pistole auf der Brust hat, dass das alles schnell erledigt werden muss. Und da jedes Jahr der Vorsatz zu sagen, nächstes Jahr machst du das jeden Monat und machst es schön brav und dann macht das Spaß, es ist einfach,
Ich muss sagen, dadurch, dass ich ja die beruflich andere Seite kenne, kann ich dir aber versichern, das geht sehr, sehr, sehr vielen so. Man denkt ja immer so, dass man selber so die undisziplinierteste Person überhaupt ist.
Die Steuerschlampe.
Nein, gar nicht. Das geht fast nicht, fast jedem wäre gelogen, aber bei so gerade kleinen Einzelselbstständigen Ein Drittel der Hälfte bestimmt so, dass das erst so nach der dritten Aufforderung passiert, dass da irgendwas gemacht wird. Und das ist aber auch nachvollziehbar, ehrlicherweise, weil, wie ich gesagt habe, keiner wird deswegen selbstständig. Und gefühlt, wie viele Jobs hat man eigentlich als Selbstständiger? Man muss seine Leistung erbringen, man muss Marketing für sich machen, man muss seine eigene Buchhaltung machen, man muss ja so unfassbar viele Sachen machen. Man hat mindestens fünf, sechs unterschiedliche Jobs. Und wenn ich sechs unterschiedliche Jobs mache und trotzdem nur 40 Stunden die Woche arbeite, dann habe ich für jeden Job ja nur noch 6, 7 Stunden. Und wie kann ich denn auch werden, wenn ich jeden Job nur 6, 7 Stunden die Woche mache?
Ja,
Das
absolut.
ist halt einfach auch, also meinen größten Respekt an alle Solo-Selbstständigen. Das ist einfach eine Herkulesaufgabe.
Ich glaube, es kommt auch viel darauf an, welchen Finanzbeamten du hast. Also ich hatte das tatsächlich, ich habe gewechselt, natürlich auch mit Hochzeit und Umzug. Und ich hatte dann mal ganz kurz jemanden, also zwischen Hochzeit und Umzug, den ich nicht hätte behalten wollen. Also ich hatte vorher einen, der war total entspannt. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich habe im zweiten Quartal muss ich Mehrwertsteuer bezahlen, im dritten und im vierten kriege ich aber ganz viel wieder, kann ich die beide zusammen abgeben, ne? Im Januar direkt in der ersten Woche. Kein Problem, ne? So, da haben mir nachher ganz viele
Ja,
gesagt,
ja.
das ist überhaupt nicht üblich, aber der war
Nein.
total locker und entspannt und total nett. Und ja, dann hatte ich den besagten. Und dann hat er mich angerufen und dann hat er mir wirklich so dermaßen den Marsch geblasen und hat mir erzählt, ich käme mal auf keinen grünen Zweig und wenn ich so arbeiten würde als Selbstständiger, das wäre das Allerletzte und da wäre die Privatinsolvenz ja vorhergesehen und also ja, das war so
Ich
böse und
wollte
ich.
sagen, Lebenstipp auch an alle, die da jetzt Angst bekommen. Wenn ihr als Selbstständige für eure Selbstständigkeit von jemandem keinen Ratschlag annehmen solltet, dann sind es Beamte. Sorry. Das ist ja das Gegenteil von dem, was man anstrebt als
Na,
Selbstständiger.
aber das hat unfassbar viel Angst gemacht. Und
Ja,
nur weil ich
natürlich,
wusste, ich
natürlich.
ziehe halt in einem halben Jahr nach Solingen und dann habe ich den nicht mehr. Und das Schlimme ist ja auch, ne, du kannst dem ja nicht mal beikommen. Du kannst ja zu dem nicht sagen, aber wie bist du denn drauf? Ne? Halt mal deine Klappe, weil dann hätte er mir wahrscheinlich direkt die Steuerprüfung vorbeigeschickt oder so. Der war richtig böse, also richtig böse. Und also er fand das voll geil, mich anzurufen und da erstmal so, weiß nicht, so ein Mädel da platt zu machen am Telefon. Und ich hatte ganz schön Bammel vor dem, was der mir da erzählt hat. Jetzt habe ich
Ja,
wieder einen
ich kann ihn
netten.
nachvollziehen,
Ja.
100%. Das ist auch ist nicht üblich, aber es ist halt wie überall. Im Finanzamt sitzen Menschen und es gibt halt Menschen, die sind
Ich weiß.
entspannter und menschlicher und es gibt andere, die sind es halt eher nicht so.
Eher nicht so. Naja. Aber bevor wir jetzt über Freiberufler und Gewerbetreibende, was ich gesehen habe, du hast ein Buch geschrieben. Ich stelle das zum Ende des Podcasts noch mal ganz genau vor. Aber erzähl mal bitte, was du, also das Buch heißt, ich habe es mir unten aufgeschrieben, selbstständig machen.
Ich wollte gerade sagen,
Das
ganz
ist einfach,
kreativer
das ist
Titel.
ganz kreativ. Da erzähl mal bitte, was da, oder für, also es ist logisch für jeden, der sich selbstständig machen will, aber was erwartet die Leser da so alles drin?
meine Überlegung war, also ich habe mich das erste Mal selbstständig gemacht, da war ich 17. Und da hatte ich so überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe auch mein Gewerbe nicht angemeldet, ich habe keine Steuern bezahlt, ich habe keine Buchhaltung gemacht, ich habe einfach gar nichts gemacht. Ich habe sowas in der Schule ja nicht gelernt, überraschenderweise. Ich war überrascht, dass, also rückwirkend habe ich überrascht, dass mich meine Eltern einfach haben machen lassen, ohne das mal in der Tiefe zu hinterfragen, was ich da eigentlich tue oder halt auch nicht tue.
Was hast du gemacht mit 17?
Ich habe, oh, lange Geschichte. Meine Eltern haben sich getrennt, mein Vater ist ausgezogen in eine Ferienwohnung, erstmal vorübergehend, damit sie halt nicht mehr zusammen wohnen. Und dann habe ich mitbekommen, dass diese Ferienwohnungen quasi aufgelöst werden sollen und an Dauermieter vermietet werden sollen. So wie,
Ja.
und mein Papa war halt der erste Mieter. Und dann dachte ich mir, ah, das ist aber spannend. Dann habe ich gesehen, okay, Ostseeküste, die zahlen 80 bis 100 € pro Nacht im Juli und August. Und jetzt will er das für 400 bis 500 € im Monat vermieten. Das ist ja spannend. Da muss ich ja nur 5 Nächte voll bekommen. Und ab der sechsten Nacht mache ich einen Gewinn. Und dann habe ich halt die anderen Wohnungen genommen in dem Haus. Und habe die halt an Tagegäste weiter vermietet und habe die monatlich die Miete bezahlt. Also heutzutage ist das ja so ein Geschäftsmodell, wo so also Airbnb mietet man sich was und so dieses Arbitrage-Modell und so. Das hat damals gab es kein Airbnb. Also ich habe das quasi gemacht, bevor es Airbnb gab. Aber mit 17. Und das ist gewerbliche Vermietung. Also das ist umsatzsteuerpflichtig, das ist gewerbesteuerpflichtig, das ist einkommensteuerpflichtig. Ich muss Kurabgabe zahlen und ich muss eine ganze Reihe an Abgaben zahlen. Habe ich alles nicht gemacht. Kann ich jetzt erzählen, weil es gerade über 10 Jahre her ist, und deswegen kann mich keiner mehr. tatsächlich, damit habe ich angefangen und bin damit natürlich auf die Schnauze geflogen. Ganz witzig ist, das Finanzamt hat mich bis heute nicht bekommen. Ich habe das nie versteuert. Könnte ich auch gar nicht, weil ich habe halt keine Unterlagen aufgehoben. Die
Krass.
GEZ hat mich dran bekommen, weil ich auf den Bildern Fernseher und Radio und so zu sehen war. Und die haben mich irgendwann einfach angerufen und haben mir eine Abrechnung geschickt. Das heißt, die GEZ hat mich viel mehr rangekriegt als alle anderen. Und dann habe ich mich aber danach schlau gemacht, was hätte ich eigentlich alles wissen sollen, bevor ich mich selbstständig mache. Und so bin ich tatsächlich auch in der Steuerberatung gelandet mit der Motivation. Und das war aber auch
Krass.
so ein bisschen die Motivation, also die Frage war die Motivation für das Buch. Eigentlich ist das Buch, was ich mir mit 17 gerne auf den Tisch gelegt hätte, hat gesagt, so hier steht alles drin, was du unbedingt wissen musst. Da steht nicht alles drin, was man wissen kann oder könnte, sondern da steht vor allem einfach das drin, was man als Selbstständiger auf jeden Fall einmal wissen muss. Und das
Super.
ist einmal gegliedert halt natürlich jetzt einmal Buchhaltung und Steuern. Was aber ein Riesenthema ist, natürlich auch Sozialversicherung. Überhaupt, also wir haben eine Krankenversicherungspflicht, die ehrlicherweise für viele Gründer Neustarter in Selbstständigkeit auch viel gefälliger ist als die Steuerlast. Weil wenn ich ganz wenig verdiene, dann zahle ich einfach keine Steuern, weil wir so einen Grundfreibetrag haben. Das heißt, ich habe ungefähr 12.000 Euro im Jahr erstmal steuerfrei, bevor ich Steuern zahlen muss bei der Einkommensteuer. Und bei der Krankenkasse gibt es aber einen Mindestbeitragssatz. Das heißt, die Krankenkasse, die startet sofort mit irgendwie 200, 300 Euro im Monat. Und das geht nicht auf null. Auch wenn ich nichts verdiene, selbst wenn ich Verluste mache mit meiner Selbstständigkeit, muss ich trotzdem diesen Mindestbeitragssatz für die Krankenkasse zahlen. Das heißt, einmal Buchhaltung, Steuern, Sozialversicherung, und dann würde ich mal sagen, so den Lebenszyklus einer Selbstständigkeit. Von was bin ich eigentlich? Freiberuflich, Gewerbe, wie melde ich mich eigentlich wo an? Was passiert im ersten Jahr? Wie mache ich eine Buchhaltung? Wie schreibe ich die Rechnung? Wie mache ich eine Umsatzsteuervoranmeldung, zusammenfassende Meldung? Wie mache ich irgendwann mal, wie lese ich die BWA? Wie mache ich die Steuererklärung? Wie lese ich denn den Steuerbescheid anschließend? Und so weiter. Und natürlich so ein paar Tipps, vielleicht auch noch, wie man Steuern spart. Das ist jetzt kein super kompliziertes Unternehmenskonstrukt. Das sieht man gefühlt überall. Ich kriege zumindest ständig die Werbung, dass ich es irgendwie Holding gründen muss oder nach Dubai auswandern oder das alles steht da nicht drin. Da steht das drin, was man auf jeden Fall wissen sollte. Und das sind so die einfachsten Dinge, die Zusammenhänge von, kann ich nochmal Geld am Jahresende zum Beispiel investieren, um im Jahr weniger Steuern zu zahlen. Solche Sachen. Einfach wirklich die Basics, die man auf jeden Fall beherrschen sollte. Und das sind irgendwie so knapp 250 Seiten, glaube ich. Und ja, ich glaube, wenn man die 250 Seiten einmal durch hat, dann hat man schon mal die 20 größten Katastrophen umgangen, die ich alle mitgenommen habe, natürlich als junger Mensch.
Sehr cool. Also ich werde mir das holen, tatsächlich werde mir das bestellen. Ich bin gespannt, da steht mit Sicherheit auch noch ganz viel drin, was für Leute interessant ist, die so ich schon eine Weile selbstständig sind, weil da mit Sicherheit viele Sachen drin stehen, die vielleicht auch jetzt noch nützlich sind. Einfach, und ich finde es auch wichtig, gerade wenn man selbstständig ist, muss man sich auskennen, da muss man alles wissen. Ich hatte das ganz am Anfang Podcast mal erzählt, in der ersten Folge. Ich bin ja so da reingesprungen, vollkommen bekloppt, ohne zu wissen, was mich erwartet.
Und das machen ja faktisch fast alle. Und das ist absoluter Wahnsinn. Als Angestellter bist du gefühlt nie an irgendwas schuld. Da wird die jegliche Verantwortung und auch für alles von deinen Schultern genommen. Und dann bist du selbstständig und dann bist du für alles verantwortlich, für alles, was du weißt und auch was du nicht weißt. Und es wird teuer und unter dem schlimmsten Fall, und ich möchte jetzt keine Horrorgeschichten erzählen, aber am Ende endet tatsächlich Steuerhinterziehung durchaus auch mal im Gefängnis. Und du bist aber gefühlt bist auch als Selbstständiger immer unter Generalverdacht. Und wenn du etwas nicht sauber machst oder so, dann unterstellt dir das Finanzamt immer erstmal, das hast du böswillig nicht gemacht. Aber keiner von uns hat das in der Schule gelernt, hat das in der Ausbildung gelernt oder hat das in der Uni gelernt. Und selbst wenn du Buchhaltung oder sowas studierst, dann lernst du Bilanzierung. Bilanzierung ist das, was große Unternehmen machen können. Warum lerne ich in meiner Ausbildung, in meinem Studium, wie der Siemens-Konzern oder Daimler ihre Buchhaltung machen muss, aber nicht, wie ich selber machen muss, wenn ich mich selbstständig mache? Das ist so Banane eigentlich.
Ja, das stimmt.
Aber so werden ja gefühlt, werden faktisch fast alle Selbstständigen so einfach in die Welt entlassen. Und das ist auch, hat nichts mit Bildungsgrad zu tun. Ich sehe ja die Kommentare auch und wie viele Ärzte und Ingenieure und was auch immer die Videos gucken und genau die gleichen, in Anführungszeichen, doofen Fragen stellen wie irgendjemand, der halt irgendwie vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen ist, weil, keine Ahnung, im Heimatland Krieg ausgebrochen ist und sich jetzt hier irgendwie als Webdesigner selbstständig machen, hat genau die gleichen Fragen wie irgendjemand, der hier den höchsten akademischen Abschluss hat. Mhm, weil kein Mensch weiß, wie Selbstständigkeit in Deutschland funktioniert.
Ja, du wirst ja einfach nur, es das heißt halt, ne, bist selbstständig, jetzt greift für dich die Buchhaltungspflicht. Aber wie du das machst, ne, wie du deine Gewerbesteuer oder deine Einkommensteuer abgibst, das, ne, im Endeffekt, und ich selber mal ganz ehrlich, nicht jeder kleine Selbstständige kann sich am Anfang für alles einen Steuerberater leisten.
Überhaupt nicht.
Kannst du ja nicht. Wenn der Steuerberater wirklich alles für dich macht, von der kleinsten Buchung bis zu deinem Abschluss, dann weißt du ja selber, wie das ist. So, das
Geld weiß ich, also man wird, ich muss mal sagen, man wird, glaube ich, wenn man wirklich alles macht, man wird schnell so 3.000 bis 5.000 Euro los.
Ja.
Das Problem entsteht eigentlich noch einen Schritt vorher. Als ich würde mal sagen, kleiner Gründer und alle, die als Einzelunternehmen starten, sind für Steuerberater kleine Unternehmer. Man findet keinen Steuerberater. Die sind alle so unfassbar überlastet. Es ist super schwierig, einen Steuerberater als kleiner Selbstständiger zu finden. Extrem schwierig. Also ich höre Geschichten so, ich habe schon 10 Steuerberater angefragt und 8 haben mir nicht geantwortet und 2 haben mir gesagt, sie sind voll. Das heißt, allein die Tatsache, es wäre schön, wenn man das Geld hätte, aber nur weil man das Geld hat, heißt noch lange nicht, dass einem einer weiterhilft.
Ach, das wusste ich auch nicht. Okay. Krass. Ja.
Also man kann, ich kann das gerne mal erzählen. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal, der ist jetzt nicht riesengroß, es sind jetzt knapp 50.000 Abonnenten, ich bekomme 500 Mandatsanfragen pro Monat. Und ich habe gar keine Kanzlei. Also ich mache gar keine Beratung. Ich bekomme 6.000 Beratungsanfragen pro Jahr. Und annehmen tue ich keine einzige. Aber also das ist halt tatsächlich einfach nur ein großes Problem in Deutschland. Das ist so ein Versorgungsengpass. Gut, Fachkräftemangel gibt es überall. Da natürlich auch. Und selbst wenn man denn einen hat, dann kommt der Punkt, den du angesprochen hast. Es ist halt auch einfach wahnsinnig teuer. Und als so Gründer, der das mal ausprobieren möchte, selbstständig zu arbeiten, lohnt sich das halt auch einfach nicht.
Aber dafür gibt es Melchior Neumann, der dann einfach irgendwelche Sachen schreibt, damit das demnächst mein Handy sagt.
Ich hoffe inständig, dass das dabei ein bisschen hilft, ja.
Genau, also wenn es noch helfen würde, dass ich das Papier alles so in Form wie im Schredder reinhänge und der dann meine Buchungen elektronisch erfassen würde, wäre das für mich auf jeden Fall was ganz Cooles. Theoretisch nutzt man ja auch, wenn man ehrlich ist. Ich habe zum Beispiel Lexware, ne? Ich habe gesehen, das steht ja auch bei dir auf der Liste. Ich mache aber mit denen nur tatsächlich die Rechnungsein- und Ausgänge und keine Buchhaltung, was natürlich vielleicht ein bisschen bescheuert ist, ne? Könnte man vielleicht verbinden. Also ich denke, man könnte sich ganz viel Arbeit sparen, aber man kommt dann irgendwie so da rein und denkt so, naja, ich lade mir jetzt ein Programm runter und dann mache ich das. Und dann ist man stolz wie Bolle, dass man seine Rechnung nicht mehr in Word mit manuellen Rechnungsnummern schreibt und hat da ein tolles Programm für. Aber es fehlt dann immer die Zeit zu sagen, ach komm, ich ändere das jetzt mal, ich mache jetzt mal mehr damit, ne? Und ich mache meine Steuer auch mit diesem Tax-Programm, also mit diesem Tax, was du dir jedes Jahr neu kaufen darfst. Ich komme damit auch super klar, aber ich habe auch immer noch mal da einen Steuerberater, der dann am Ende drüber guckt. Ne? Weil sonst traue ich mir auch nicht zu. Naja, okay. Du hast, warte mal, ich habe hier noch was auf meiner Fragenliste stehen. Hast du generell einen Tipp, außer dass jemand das Buch kauft, wenn sich jetzt jemand gerade vielleicht im Fotografiebereich fürs Nebengewerbe oder vom Nebengewerbe in die Selbstständigkeit traut, was man vorher alles machen sollte, also einen Businessplan, einen Steuerberater suchen, den man vielleicht nicht findet. Was findest du so mit das Wichtigste, wenn man darüber nachdenkt, will mich jetzt selbstständig machen, was sollte man vorher genau wissen, machen, prüfen?
Ja, also ich habe tatsächlich auch selber ein paar Mal gegründet, nicht immer super erfolgreich, aber inzwischen gibt es auch ein paar Seiten im Internet, die einem tatsächlich auch die steuerliche Thematik erklären und genau, YouTube-Kanal, der kostet nichts, das Buch kostet ein paar Euro, aber der YouTube-Kanal ist ja komplett for free. Ich glaube, so von Businessplan und so halte ich gar nichts, weil wer braucht den, für was so, und entscheidend ist eher, ich glaube, dass das eigene Angebot funktioniert und von Kunden nachgefragt wird. Dafür muss man sich mit seinen Kunden beschäftigen. Meistens ist man ja, wenn man sich selbstständig macht, auch irgendwie Teil seiner Zielgruppe oder ist schon Teil von einer Bubble, wie man heute vielleicht sagen würde, in dem das da ist. Und ich glaube, das Sinnvollste ist tatsächlich, sich da auch auszutauschen mit anderen, die das gerade schon gemacht haben. Weil die versteht man wenigstens und die kennen auch so die Stolperfallstricke. Deswegen halte ich es auch, wenn ich jetzt mich als Fotograf selbstständig machen würde, würde ich tatsächlich eher empfehlen, vielleicht mal deinen Podcast zu hören, als irgendeinen Steuermenschen zu abonnieren und da alles anzugucken, weil das verwirrt einen einfach nur. Und du filterst jetzt ja auch die Informationen, die relevant sind, schon ein bisschen mehr vor. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein sehr sinnvolles Vorgehen. Und ansonsten jetzt rein steuerlich, bürokratisch gibt es, glaube ich, wenn man sich so als nebenberuflich, gerade im Bereich Fotografie vielleicht selbstständig macht, zwei Überlegungen. Das erste ist, mache ich es direkt hauptberuflich oder erst nebenberuflich? Da kann ich, glaube ich, pauschal fast sagen, dass eine nebenberufliche Selbstständigkeit unfassbar charmant ist, weil man quasi über den Hauptanstellungsjob häufig mit sozialversichert ist. Das heißt, wenn ich wirklich nebenberuflich starte, muss ich nicht hingehen und jetzt sofort Krankenversicherungsbeiträge extra bezahlen und sowas, sondern ich bin quasi über den Hauptjob mitversichert. Das ist jetzt kein steuerliches Thema, aber das macht das super interessant und man kann Dinge investieren, so eine Kamera kaufen, Geschäftsreisen und solche Sachen kann man als Betriebsausgabe absetzen, das heißt in der Buchhaltung als Ausgabe angeben, ohne Einnahmen haben zu müssen. Das heißt, man kann auch erstmal Verluste machen und kann sich darüber tatsächlich das so ein bisschen quer subventionieren, weil ich mache ein einfaches Beispiel, wenn ich 50.000 Euro als Angestellter verdiene und dann mache ich mich nebenbei selbstständig, in dieser ersten Selbstständigkeit kaufe ich aber erstmal ganz viel Equipment und habe 10.000 Euro Verlust, dann habe ich aber in meinem Anstellungsverhältnis auf die 50.000 Euro Gehalt die ganze Zeit schon Lohnsteuerabzüge gehabt. Mhm. Und die Lohnsteuer ist ein anderer Begriff für die Einkommensteuer. Und in meiner Steuererklärung kann ich dann die 50.000 Euro Bruttogehalt und die 10.000 Euro Verlust aus meiner Selbstständigkeit miteinander verrechnen. Und das führt dann dazu, dass ich quasi für die 10.000 Euro Differenz meine Lohnsteuer bzw. Einkommensteuer wiedererstattet bekomme. Mhm. Das heißt, ich kann das quasi so ein bisschen, quersubventionieren ist, glaube ich, das richtige Wort. Mhm. Das heißt, ich kann das so ein bisschen daraus finanzieren. Und das geht natürlich nicht, wenn ich einfach kündige und am nächsten Tag dann voll selbstständig bin. Dann muss ich erstens mich selbst sichern, plus ich habe keine Einnahmenquelle, wo ich mir jetzt irgendwie Steuern irgendwie wiederholen könnte, sondern habe dann einfach nur einen Verlust und zahle dann halt zwar keine Steuern, aber ich kriege halt auch keine wieder. Das heißt, eine nebenberufliche Selbstständigkeit macht immer Sinn und gerade in so einem Beruf, und da ist, ich würde mal sagen, Fotografen auch so ein Musterbeispiel an blödes Beispiel ist, bevor man sich selbstständig macht, muss man sich immer die Frage stellen in Deutschland, ist das, was ich mache, eigentlich freiberuflich oder ist das gewerblich? Mhm. Und die Frage muss man als erstes für sich selber beantworten. Weil das Problem ist, wenn man sich gewerblich anmeldet, geht man als erstes zum Gewerbeamt und meldet sich da an. Wenn man freiberuflich ist, geht man als erstes zum Finanzamt und meldet sich da an. Und weder das Gewerbeamt noch das Finanzamt berät einen, ob man da eigentlich richtig ist. Das heißt, wenn du als Fotograf unter Umständen freiberuflich bist und zum Gewerbeamt gehst, wo du ja falsch bist, dann bearbeitet dieses Gewerbeamt einfach nur deine Gewerbeanmeldung und sagt dir aber nie, ey, Kollege, du bist hier falsch. Sondern die bearbeiten das einfach nur. Und deswegen muss jeder sich am Anfang erstmal selber die Frage stellen, bin ich eigentlich freiberuflich oder gewerblich, um danach quasi den richtigen Weg der Anmeldung zu gehen. Mhm. Weil wenn man sich dann gewerblich anmeldet, dann ist man halt Gewerbetreibender. Auch wenn man rein theoretisch eigentlich freiberuflich wäre. Das heißt, das ist mit die wichtigste Frage, die man quasi vor der Gründung, vor der Anmeldung sich beantworten muss. Und genau. Ich glaube, natürlich gibt es ganz viele Sachen, die man wissen kann, so, aber das sind tatsächlich, ich glaube, diese hauptberuflich, nebenberuflich und freiberuflich und Gewerbe, das sind so die wichtigsten Fragen, mit denen sich wirklich jeder beschäftigen muss.
Ja, denke ich auch. Gibt es eigentlich das sind wir ja jetzt quasi endlich nach einer halben Stunde bei dem Thema angekommen. Alles, was wir jetzt schon besprochen haben, ist so viel mehr wert, als ich für diesen Podcast eigentlich schon vorgesehen hatte. Genau, das ist nämlich das, wovon ich gar keine Ahnung habe, weil ich bin ja Gewerbetreibender und ich wusste eine Zeit lang gar nicht, dass es das überhaupt so eine Unterscheidung gibt. Ich habe noch nie was vorher von der Künstlersozialkasse gehört oder von bestimmten Sachen und war dann erstmal total baff. Ich habe das, wie gesagt, auch nicht gewusst. Und das zwar sehr selten zutrifft, ist aber natürlich nicht schadet, wenn man diese Unterscheidung weiß, habe ich ja gesagt, es ist super, wenn wir in diesem Podcast mal drüber sprechen.
Ja.
Die Frage jetzt mal vorab gestellt, die mir jetzt so ganz spontan kommt. Es gibt aber schon die Möglichkeit, wenn ich jetzt feststelle, nach diesem Podcast, ich bin Fotograf und ich bin ja tatsächlich Freiberufler und bin seit 3 Jahren als Gewerbetreibender angemeldet, man kann dann Cut machen, man könnte sagen, weiß ich nicht, ich melde zum Jahresende mein Gewerbe ab und mache mich ab 1.1. als Freiberufler selbstständig? Oder wie würde das funktionieren, wenn man jetzt switchen müsste oder wollte?
Ja, also das kann man machen. Ich glaube, dieses Abmelden und Anmelden ist noch nicht mal notwendig. Man kann das schon umändern, okay. Einfach. Und da würde ich, es gibt so einen offiziellen Weg, aber hilfreich sind ja die praktischen Tipps. Da würde ich tatsächlich einfach mal mich an das Finanzamt wenden und den einfach den Fall schildern.
Okay.
Da entsteht kein großes finanzielles Risiko, aber man hat einige bürokratische Auflagen mehr. Als Gewerbetreibender macht man zum Beispiel eine Gewerbesteuererklärung, als Freiberufler muss man das gar nicht machen. Also okay. Es gibt schon ein paar Dinge und Künstlersozialkasse hast du angesprochen, dann gibt es noch IHK-Mitgliedschaft beispielsweise. Mhm. Das heißt, es gibt ein paar Dinge, die halt Gewerbetreibende machen müssen, die Freiberufler nicht machen müssen. Das heißt, das ist schon sinnvoll. Das heißt, man kann das ändern und manchmal ändert sich so ein Geschäftsmodell ja auch einfach. Mhm. Es kann ja sein, dass ich anfange, und dann kommen wir gleich zu den Kriterien, aber dass ich anfange, sehr künstlerisch einfach Fotografien zu erstellen. Und dann fragt mich aber jemand an und findet meine Bilder toll und sagt, oh, ich hätte gerne diesen Stil in meinen Werbeanzeigen und bucht mich jetzt für einen Werbeshooting, also als Auftraggeber und gibt mir quasi so exakt vor, was ich machen soll. Das ist per se eine gewerbliche Tätigkeit und ein gewerblicher Job. Und wenn das denn immer mehr kommt, dann verändert sich ja vielleicht der Kern meiner Selbstständigkeit weg von der Freiberuflichkeit zu einer gewerblichen Tätigkeit. Und der muss ja irgendwie die Möglichkeit haben, das auch umzumelden. Ich bin vielleicht als Freiberufler gestartet und später gewerblich oder halt auch andersrum. Andersrum ist ja auch denkbar, dass ich die ganze Zeit irgendwie arbeite, auch irgendwie für keine Ahnung, ich mache Fotoshootings von Schulklassen und irgendwann nervt mich das einfach, die ganzen Bilder ständig zu fotografieren und mach mich dann irgendwann selbstständig, weil ich auch meine Kunst irgendwie verkaufen will. Und dann bin ich mehr Künstler plötzlich und damit bin ich ein Freiberufler. Das heißt, da muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, das zu ändern. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, das zu ändern, wenn man die ganze Zeit falsch war, aber es ist auch natürlich eine Möglichkeit, sich das zu ändern, wenn sich einfach geändert hat. Das passiert ja, also meine Selbstständigkeit ist ein ständiges Ändern des Geschäftsmodells gefühlt.
Ja, wenn ich überlege, dass ich mal mit Passbildern, Familienshootings und Hochzeiten angefangen habe und jetzt ein Bildarchiv habe und nur noch Tiere fotografiere, hätte ich mir jetzt so auch nicht gedacht. Ne? Aber
ja, genau. Und das passiert halt einfach. Und ich kenne auch ganz viele, die Fotografie anfangen und dann haben sie Designarbeit, dann bearbeiten sie irgendwann andere Bilder und sind mehr in die Richtung des Social-Media-Marketings oder der Designarbeiten und Design plötzlich Webseiten, haben irgendwann mal als Fotograf angefangen. Also was passiert halt einfach. Und natürlich muss man dann irgendwie sich irgendwann mal ummelden.
Jetzt haben wir es ein bisschen vorweggegriffen, aber wir resetten das jetzt nochmal. Erklär bitte nochmal für alle als Fachmann den groben Unterschied zwischen Gewerbetreibendem und Künstler. Also was ist der Unterschied überhaupt zwischen beidem?
Ja, genau. Gehen wir einmal einen Schritt zurück. Ich würde auch gar nicht so unbedingt Künstler sagen. Ich würde erstmal hingehen.
Freiberuflich, stimmt.
Genau, da kommen wir nämlich gleich noch dazu. Im Einkommensteuergesetz, also für die Einkommensteuer, gibt es zwei unterschiedliche Arten der Selbstständigkeit. Das eine ist eine gewerbliche Tätigkeit und das andere ist eine freiberufliche Tätigkeit. Und die gewerbliche Tätigkeit ist ehrlicherweise ziemlich einfach definiert. Und zwar ist das, wenn du selbstständig bist, aber nicht freiberuflich bist. Das heißt, die Gewerbetreibende ist so der Rest, der halt nicht freiberuflich ist. Und in der Freiberuflichkeit gibt es, ich würde mal sagen, zwei Gruppen von Freiberuflern. Und das eine ist so ein bisschen basierend auf der Art und Weise, wie man arbeitet. Da spricht man von wissenschaftlichen, künstlerischen, schriftstellerischen, unterrichtenden, erzieherischen Tätigkeiten. Das heißt, das eher, wie man arbeitet. Und da ist halt eine künstlerische Tätigkeit mit drin. Und da könnte zum Beispiel so ein Fotograf sehr einfach auch drunter fallen. Aber es gibt bei den Freiberuflern auch noch eine ganze Liste von Berufen. Einfach ein Beruf, den man erwirbt. Und wenn man diesen Beruf quasi hat, dann ist man per se auch freiberuflich. Da spricht man, also es ist wie so ein Katalog an Berufen, deswegen spricht man da auch von Katalogberufen. Und was tatsächlich auch ganz spannend ist, was viele auch gerne vergessen. Da steht, also was da klassischerweise drinsteht, wenn man Freiberufler-Katalogberuf googelt, dann findet man da so Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater und so weiter, Krankengymnasten und so weiter. Aber da steht tatsächlich auch Bildberichterstatter. Klingt super wild, das Wort. Das Gesetz ist halt schon wahnsinnig alt. Aber Bildberichterstatter ist zum Beispiel, wenn ich auch Fotograf bin und einfach Fotos mache von aktuellen politischen, gesellschaftlichen, was auch immer Themen und da als Fotograf tätig bin, dann bin ich auch per se immer freiberuflich. Nicht, weil ich meine Tätigkeit künstlerisch ist, sondern weil ich ein Bildberichterstatter bin. Und dann ist es fast sogar egal, in welcher Form und Art ich das mache, dann bin ich immer Freiberufler als Bildberichterstatter. Aber wie du schon gesagt hast, ganz häufig ist es ja die Frage, bin ich künstlerisch und damit freiberuflich? Und wenn ich quasi, klingt das doof, für das Finanzamt nicht künstlerisch genug bin, dann bleibt halt nur noch das Gewerbe. Und da kann man sich ewig lang drüber diskutieren. Man kann so als grobe Marschroute sagen, als Abgrenzung kann man sagen, wenn mich einer ganz gezielt für einen vorher definierten Job beauftragt, wie zum Beispiel Familienfotoshootings oder Modeshootings oder Werbefotografie oder sowas, ganz gezielt für ein Ziel beauftragt, dann ist das nicht mehr so richtig Kunst. Natürlich kann man sich immer noch kreativ ausleben in den Rahmen, den mir ein anderer setzt, aber es gibt halt diesen Rahmen. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich mache wirklich Kunst und ich bin vollkommen frei in dem, was ich erschaffe als Fotograf und verkaufe dann die Kunstwerke als Druck oder als wie auch immer, dann ist das eine künstlerische Tätigkeit. Das heißt, man braucht eine gewisse Schöpfungstiefe, eine künstlerische Freiheit, die man ausleben kann. Und wenn die halt groß genug ist, weil man zum Beispiel keinen Auftraggeber hat, dann ist man, klingt dumm, aber dann ist man Künstler genug, um als Freiberufler eingestuft zu werden. Und dann meldet man sich als Freiberuf an. Klingt jetzt erstmal wild, aber das ist im Wesentlichen so wie man das unterscheiden kann.
Okay, ich erzähle dir kurz meine Berührungspunkte mit diesem Thema. Deswegen habe ich vorhin so ein bisschen innerlich geschmunzelt, als du sagtest, das sind ganz klare Regeln im Steuerrecht, das ist so, weil ich mir da gedacht habe, so, okay, viele Dinge sind da ja, gerade in der Hinsicht, andere Dinge kenne ich ja nicht, schon ein bisschen Auslegungssache, ne? Dass man drauf gucken muss. Also mir hat man mal gesagt.
Vielleicht ein kleiner Hinweis zu dem richtig. Ja. Das, was ich jetzt gesagt habe, so steht das quasi im Gesetz drin.
Ja.
Und so ein Gesetz, das muss ich dir jetzt nicht erzählen, aber für viele andere ist das ja nicht, ist das gar nicht so eindeutig zu verstehen. Es gibt ganz oben quasi einmal das Gesetz und im Gesetz stehen relativ viele Worte, aber gemessen sind es relativ wenige. Und dann gibt es für das Gesetz noch Durchführungsverordnungen und Richtlinien und so weiter. Das ist quasi Erläuterungen und Ergänzungen für ein Gesetz. Dann gibt es ganz häufig, also diese Richtlinien oder Anwendungserlasse sind dann interne Dienstanweisungen für das Finanzamt. Die sind aber auch alle öffentlich. Also ich kann mir die Lohnsteuerrichtlinien oder Einkommensteuerrichtlinien anschauen. Das sind quasi die internen Dienstanweisungen fürs Finanzamt. An die muss ich mich als Selbstständiger nicht halten, aber ich weiß halt, was das Finanzamt macht in meinem Fall. Und ich kann da natürlich auch begründet dagegen angehen. Und ganz viel Recht oder ganz viel Entscheidung, was richtig ist und was falsch, findet tatsächlich faktisch erst vor einem Gericht statt. Weil wenn ich einer Meinung bin, dass etwas auf eine bestimmte Art und Weise gehandhabt werden sollte, weil ich zum Beispiel finde, dass ich künstlerisch genug bin und das Finanzamt sagt, aber nee, bist du nicht, weil das steht hier in unseren Dienstanweisungen, kann ich sagen, nee, deine Dienstanweisungen interessieren mich überhaupt nicht, die binden nämlich nur dich und nicht mich und ich kann anderer Auffassung sein. Mhm. Und dann kann ich tatsächlich gegen das Finanzamt vor Gericht gehen und dann entscheidet das Gericht, wer am Ende Recht hat. Mhm. Und das passiert ja auch schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Und es gibt gerade in solchen Fällen wie jetzt Fotograf oder nicht, gibt es halt schon unzählige Urteile. Und damit sind schon ganz viele Fälle halt sehr klar, in welche Richtung sie gehen. Warum erzähle ich das Ganze?
Ja.
Ganz viele Menschen ist gefühlt das, was das Finanzamt sagt, Gesetz. Und das ist es faktisch nicht. Man kann und darf und sollte auch, wenn man eine Begründung dafür hat, eine andere Auffassung sein als das Finanzamt. Und das ist im Umgang mit dem Finanzamt vielen Menschen gar nicht bewusst. Das ist auch einfach nur eine Partei, die ein Interesse hat, natürlich kennen die sich mit dem Thema in der Regel ganz gut aus, aber die müssen nicht per se Recht haben. Und ich habe auch in meinem Berufsleben schon einige Fälle gehabt, wo das Finanzamt anschließend gesagt hat, nee, okay, dann halt nicht. Dann halt in deinem Fall nicht.
Krass.
Das heißt, das ist einfach so ein bisschen Druck rauszunehmen. Das Finanzamt ist nicht der Richter, der darüber entscheidet, ob man jetzt Recht hat oder nicht. Mhm. Und deswegen kann man schon, wenn man so diese ganzen Ebenen durch das Recht durchgeht, kann man schon zu einer jetzt nicht 100%igen Antwort kommen. Doch, wenn man vor Gericht geht, ja, dann hat man entweder Recht oder nicht. Aber das meine ich. Es ist schon nicht so, dass man das Gesetz liest und danach alles ganz klar ist. Das wäre tatsächlich gelogen.
Ja, nee, das ist... man kann ja auch nicht in solchen Richtlinien jeden einzelnen kleinen, krassen Fall, ich meine, jeder arbeitet ja anders, ne? Kannst du nicht alles zupacken. Die einzigen Berührungen, die ich hatte, war damals, ich weiß, dass viele in dem Bereich der Newborn, also Fotografie, sich so künstlerisch, obwohl sie ja im Auftrag für die Eltern im Prinzip für ihre Kinder genau das Gleiche machen, dass es da ein paar Künstler gab, also ne, die eben unter diesem Bereich fielen. Für mich hieß es dann halt immer, so wie du schon gesagt hast, du hast es ein bisschen professioneller ausgedrückt, du machst Hochzeiten, dann kommt das für dich eh nicht in Frage, weil das halt im Prinzip eine ganz klare Auftragsarbeit ist und da würdest du sowieso durchs Raster fallen. So hat man mir das gesagt. Und so wie du das jetzt formulierst, wäre es ja jetzt eigentlich noch krasser zu betrachten und dann würde auch die klassische Auftragsarbeit bei Newborn, egal wie künstlerisch die Fotos dann vielleicht nachher sind, doch eher unter den Gewerbetreibenden fallen, ne, als...
Würde ich zu tendieren. Und die entscheidende Frage, die ich mir immer stelle, ist, warum denn das Ganze eigentlich? Mhm. Was ist eigentlich der Unterschied, ob ich rechts rum oder links rum gehe? Warum eigentlich diese Haarspalterei? Und wenn das Graubereich ist und das Finanzamt sich da nicht sicher ist, warum gehe ich nicht einfach hin und sage, okay, dann bin ich halt Gewerbetreibender, lass mich in Ruhe. So, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und es gibt ein paar Punkte und aber auch riesengroße Irrglauben. Und zwar, Gewerbetreibende zahlen neben der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, zahlen sie auch Gewerbesteuer. Freiberufler zahlen keine Gewerbesteuer. Das heißt, die zahlen nur zwei Steuerarten und Gewerbetreibende zahlen drei Steuerarten. Dazu gibt es noch die IHK, die Industrie- und Handelskammer, Pflichtmitgliedschaft. Und es gibt bestimmte Voraussetzungen, die greifen bei Gewerbetreibenden. Zum Beispiel so eine Bilanzierungspflicht oder so eine Pflicht, Sollbesteuerung ab einem gewissen Umsatz anzuwenden und so weiter. Das heißt, Gewerbetreibende haben mehr bürokratischen Aufwand. Sie zahlen eine Steuerart mehr und haben halt mehr Verpflichtungen und sind da einfach ein bisschen enger an die Leine genommen. Mhm. Wenn man das so hört, dann ist man der Meinung, die auch irgendwie gefühlt alle sonst so, wenn man im Internet mal googelt oder sich mit Leuten unterhält, auffassen, dass es auf jeden Fall besser ist, Freiberufler zu sein. Mhm. Der entscheidende Punkt ist nur, okay, ja, das mit der Arbeit kann ich nicht wegdiskutieren, aber die Gewerbesteuer. Mhm. Wir haben in Deutschland einen Freibetrag von 24.500 Euro bei Einzelunternehmen bei der Gewerbesteuer. Das heißt, ungefähr 25.000 Euro Gewinn, bevor überhaupt nur ein Euro an Gewerbesteuer gezahlt wird. Und dann, wenn man dann mehr verdient, was ja hoffentlich irgendwann der Fall ist, dann zahlt man Gewerbesteuer und kann aber diese Gewerbesteuer in der Einkommensteuererklärung anrechnen. Mhm. Das heißt, wenn ein Freiberufler irgendwann mal 50.000 Euro Einkommensteuer zahlt, zahlt ein Gewerbetreibender dann halt 20.000 Euro Gewerbesteuer und 30.000 Euro Einkommensteuer und zahlt unterm Strich keinen Cent mehr.
Ja.
Und das ist in ganz vielen Fällen der Fall. Und das ist abhängig davon, in welcher Gemeinde man sitzt, absurderweise, weil die Gewerbesteuer wird von den Gemeinden, in denen man sich quasi angemeldet hat, erhoben. Und die Gemeinden können festlegen, wie hoch die Gewerbesteuer in der jeweiligen Gemeinde ist. Und das kann auch jeder Hörer für sich einmal mal rausprobieren, indem man einfach mal googelt, die eigene Gemeinde, zum Beispiel in meinem Fall jetzt Berlin, und dann Hebesatz Gewerbesteuer. Und immer, und da kommt ein Prozentsatz, das liegt meistens so bei, keine Ahnung, 300%, 350%, 400%, 450%, irgendwie so liegt das. Und alle Gewerbesteuerhebesätze bis zu 400% werden vollständig auf die Einkommensteuer angerechnet. Das heißt, für alle Hörer, die das jetzt gerade machen, und da steht dann zum Beispiel 390%, herzlichen Glückwunsch, ihr zahlt als Gewerbetreibender genau keinen einzigen Cent mehr Steuern als Freiberufler. In Berlin sind es, glaube ich, 410%, dann zahle ich aber nur diese 10% vom Hebesatz. Und das sind keine 100 Euro, die ich im Jahr dann ganz häufig mehr an Steuern zahlen würde, wenn ich Gewerbetreibender wäre. Das heißt, ganz viel dieser Panik von, oh Gott, ich werde gewerbetreibend, ist vollkommen unbegründet, weil den Leuten einfach nicht klar ist, dass sie dadurch halt weniger Einkommensteuer zahlen. Und ich tendiere ganz häufig immer dazu zu sagen, mach halt Gewerbe, weil dann bist du vollkommen frei, was du machst. Dann kannst du auch so Auftragsarbeiten machen, dann kannst du auch Werbung machen, dann kannst du auch zwischendurch mal eine Beratung machen, dann kannst du so wie du Bilder von anderen einfach weiterverkaufen. Du musst nicht auf der Hut sein, dass sich plötzlich dein Geschäftsmodell irgendwie geändert hat und jetzt alles ganz anders ist bei dir, sondern du kannst einfach dein unternehmerischen Treiben vollkommen unbeschränkter nachgehen. Und rein statistisch gesehen, also ich habe mir letztes Jahr mal alle Gemeinden in Deutschland angeguckt und bei 89% der Gemeinden in Deutschland zahlen Gewerbetreibende keinen Cent mehr Steuern. Das heißt, ja, bei quasi 90%. Das heißt, ganz viel Aufregung ist sowieso voll unbegründet.
Umsonst,
und da wird in all den Fällen sage ich, wenn dich das irgendwie einschränkt oder unsicher macht, dann geh halt einfach, mach Gewerbe und dann bist du frei und musst dir darüber keine Gedanken mehr machen.
Ja, ist so. Also wäre das ja theoretisch so, wenn ich jetzt das mal auf unseren Tierfotografenberuf sehe, wäre das ja eigentlich, wenn ich Bilder nur für mich mache und die Bilder zum Beispiel ausstelle oder nur meine Bilder verkaufe an Zeitschriften oder was auch immer, also so eine künstlerische Darstellung, dass ich nicht im Auftrag arbeite, sondern einfach die Bilder für mich mache und dann vielleicht die fertigen Fotos ausstelle, verkaufe, wie auch immer. Oder ich würde sagen, weiß ich nicht, vielleicht wäre ich jetzt so eine super kreative Fotografin, dass ich, weiß ich nicht, der Hund liegt auf dem nackten Model und will einer da, weiß ich nicht, in irgendeiner Auktion 5.000 € für bezahlen. Das wäre ja dann, wenn ich so arbeite würde, das wäre dann schon, aber sonst wäre es ja sehr, sehr schwierig, ne, in diesen Bereich zu fallen.
Ja, einmal das. Und was ich aber relativ häufig höre, ist, man kann auch die Bilder auch verkaufen. Also einfach auch verkaufen. Ganz häufig höre ich, oh, wenn ich einen Online-Shop betreibe, dann bin ich automatisch gewerbetreibend. Nee, wenn man einfach nur seine eigenen Kunstwerke verkauft, klar, kannst du die in der Galerie verkaufen, die kannst du auf dem Wochenmarkt verkaufen oder in einem Online-Shop. Das ändert ja nicht den Kern deiner Tätigkeit. Mhm. Wenn du jetzt aber einen Online-Shop hast und da auch ganz viele Sachen und dein Foto auf Tassen und T-Shirts und auf was auch immer alles druckst und da eine riesengroße Produktpalette draus machst, dann ist es halt der Kern der Tätigkeit vielleicht nicht mehr künstlerisch. Das heißt, also, das ist, und da hast du natürlich vollkommen recht, das ist jetzt nicht so ganz schwarz oder weiß. Man muss sich selber überlegen, wie hoch tief ist eigentlich die schöpferische Tiefe meiner eigenen Tätigkeit.
Ja.
Und ich kann ehrlicherweise so rein pragmatisch und auch finanziell den meisten Leuten sagen, die sich so ein bisschen die Realität schon zurechtbiegen müssen, damit sie einem passt, lasst es halt einfach. Mhm. Ihr verliert in den allermeisten Fällen gar nichts. Ihr gewinnt aber eine ganze Menge mehr Frieden im Kopf, wenn ihr einfach dann sagt, okay, dann bin ich halt einfach Gewerbe und dann ist das halt einfach so. Dann mache ich halt eine Steuererklärung mehr. Das ist aber auch nicht viel mehr. Wenn ich jetzt irgendein Buchhaltungs- oder Steuerprogramm benutze, dann ist das halt ein Klick mehr und zahle nochmal 30 € pro Jahr mehr für die Gewerbesteuererklärung. Das ist ja jetzt keine separate Buchhaltung, die macht man ja sowieso.
Ja, genau, das ist ein Knöpfchen drücken und dann holt er sich die Daten und gibt die Gewerbesteuererklärung ab. Genau, so ist es bei mir auch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen sehr hohen Hebesatz haben. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Solingen.
Grundsätzlich kann man sagen, es ist in Ballungsräumen, also in großen Städten ist das höher als so auf dem Land. Das kann man so sagen, weil also in Ballungsräumen siedelt man sich halt eher an, also Gewerbebetriebe siedeln sich da halt eher an, weil die Infrastruktur gut ist. Wenn es irgendwo auf dem Land ist, wo die Infrastruktur grundsätzlich schlecht ist, braucht die Gemeinde halt andere Gründe, warum sich Gewerbebetriebe ansiedeln. Und das ist ganz häufig einfach der Steuersatz.
475. Siehst du?
Ja, dann wirst du wahrscheinlich, ohne dass ich weiß, wo du wohnst, wahrscheinlich in einer größeren Stadt wohnen.
Nee, Solingen, die Messerhersteller hier, ist eigentlich keine so Riesenstadt. Remscheid ist ja noch ein bisschen ländlicher, 490.
Ja, naja. Bei Berlin ist ganz witzig, der Potsdam, ich würde mal sagen, die kleine Bruder, kleine Schwester von Berlin ist viel teurer als Berlin. Das heißt, für alle Potsdamer wäre es viel günstiger, nach Berlin umzuziehen, so rein aus der Gewerbesteuersicht.
Hier steht, der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt in Wuppertal 620.
Grundsteuer
ist wieder was ist, anderes.
Ja,
also, ne?
Genau, das ist ja noch das ist eine Grundsteuer.
Gewerbesteuerhebesatz war hier in Wuppertal und Remscheid liegt 490. Ah, über Wuppertal habe ich mich ja schon negativ geäußert. Da darf ich nichts mehr zu sagen.
Ausgebürgert.
Nein, ja, genau. Sonst kriege ich hier Ärger. Okay, pass auf. Wir haben noch, ich wollte dich noch was fragen zu dem Ganzen. Also, ich bin jetzt auch aufgeklärter nochmal zu dem Thema. Das Einzige, was eventuell ein Vorteil sein könnte, gerade wenn man Familienplanung, wäre die Künstlersozialkasse, die dann greifen würde. Sehe ich das falsch?
Ich wollte gerade sagen, finde ich hervorragend, dass du mir diese Vorlage lieferst, war nicht abgesprochen. Auch das höre ich immer wieder, weil was macht die Künstlersozialkasse? Künstlersozialkasse zahlt ein 50% der Sozialversicherungsbeiträge, genauer gesagt Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Das heißt, man ist quasi versichert gesetzlich und die Künstlersozialkasse zahlt einem einfach die Hälfte der Beiträge. So ein bisschen wie so ein Arbeitgeber. Selbstständige müssen halt alles bezahlen, Angestellte zahlen nur die Hälfte, der Arbeitgeber zahlt die andere Hälfte. Und wenn man Künstler ist und in der Künstlersozialkasse ist, zahlt die Künstlersozialkasse halt die Hälfte. Was da entscheidend ist und was auch viele Leute so vollkommen zu Recht nicht ganz auf dem Schirm haben, ist, worüber wir gerade diskutieren, ist die Definition aus dem Einkommensteuergesetz. Die ist quasi gültig für die Steuer, aber nicht für die Sozialversicherung. Das ist ein anderes Kapitel. Und die Definition von Künstler, also die Kunstdefinition von der Künstlersozialkasse ist eine andere als die Kunstdefinition vom Finanzamt oder vom Einkommensteuergesetz. Das heißt, man kann auch als Gewerbetreibender in der Künstlersozialkasse sein.
Stimmt.
Man braucht Argumente, klar, man muss das begründen können, warum das auch so ist. Aber man kann auch, und wir haben diverseste Mandanten, die gewerbetreibend sind und die in der Künstlersozialkasse ist. Das heißt, nur weil man jetzt den Weg geht und sagt, nee, nervt mich mit diesem Graubereich im steuerlichen Bereich, dann kann man Gewerbetreibender sein und kann ohne Probleme noch in der KSK sein.
Okay, das heißt, wäre schon interessant für den einen oder anderen, sich damit mal zu befassen. Und es kann auch sein, dass diese neugeborenen Fotografen, mit denen ich da gesprochen habe, nämlich das meinten und gar nicht den Freiberufler, sondern dass die Gewerbetreibende sind und dann einfach nur in der Künstlersozialkasse waren und ich das einfach verwechselt habe.
Man ist, beim Antrag ist das schon so, wenn man sich an die Künstlersozialkasse wendet, und quasi vom Finanzamt nicht als Künstler anerkannt werden soll, dann sind die natürlich, ich würde mal sagen, als erste Reaktion erstmal skeptisch. Mhm. Weil da hat schon jemand anderes mal gesagt, das ist keine Kunst. Aber das ist kein K.O.-Kriterium. Und okay. das ist natürlich super relevant. Ich meine, 50% von den Sozialversicherungen bezahlt zu bekommen, gerade wie du sagst, gerade wenn man Familie hat, man ist halt so ein bisschen an das gesetzliche System gebunden durch die gesetzliche Rentenversicherungspflicht und die gesetzliche Krankenversicherung und so weiter. Aber das ist ja gerade in einem Familienfall auch gar nicht mal so schlecht, das gesetzliche Sozialsystem zu nutzen. Und wenn man dann noch 50% Zuschuss bekommt, super attraktiv. Ja, und da würde ich tatsächlich auch, da wäre ich bei weitem nicht so locker zu sagen, naja, ist ja egal, ob man da drin ist oder nicht. Bei der KSK sollte man schon eher darauf achten, dass man vielleicht die Voraussetzungen erfüllt und unter Umständen vielleicht mal einen Auftrag nicht annimmt, mit dem man sonst vielleicht rausfliegen würde aus der KSK.
Mhm. Naja. Also, sehr interessant. Jetzt wäre noch die nächste Frage. Hatte mir eine Kollegin die Tage erzählt, weil sie mit einem großen Arbeitsbereich doch eher als Freiberufler einzuordnen wäre, hat die jetzt auch immer in den Tipp gegeben, das zu splitten. Also das heißt, mit dem einen Geschäftsfeld freiberuflich tätig zu sein, mit dem anderen eben als Gewerbetreibender. Ist klar, man hat natürlich dann den doppelten, man muss das ja buchhalterisch trennen, ne? Wenn ich das, als Laie müsste ich theoretisch zwei Geschäftskonten, müsste ich wahrscheinlich haben, ne? Muss das ja komplett trennen, meine Bereiche. Ja. Die Frage ist, geht das wirklich und macht das Sinn?
Was? Ja, genau. Also grundsätzlich, die erste Antwort ist, ja, man kann sich auch mehrfach selbstständig machen. Also man kann mehrere Selbstständigkeiten parallel haben und man kann auch eine freiberufliche und eine gewerbliche Tätigkeit parallel haben. Halt auch die in gewisser Weise irgendwie taktisch, strategisch zusammenhängen. Ich habe das in der Praxis sehe ich das relativ häufig so bei Ärzten oder Physiotherapeuten. Wenn ich zum Beispiel Arzt bin, dann bin ich als Arzt freiberuflich und wenn ich jetzt aber Nahrungsergänzungsmittel noch verkaufe, dann ist dieser verkaufte Nahrungsergänzungsmittel ist das gewerblich. Oder Physiotherapeuten sind in der Regel auch freiberuflich und wenn ich jetzt aber irgendwie noch Trainingsequipment mehr mitverkaufe, dann ist das auch eine gewerbliche Tätigkeit. Und genauso könnte man sich das natürlich vorstellen, dass man auch die Arbeit im Fotobereich sagt, das eine ist eine künstlerische Tätigkeit und das andere ist halt eine gewerbliche Tätigkeit, habe dann zwei Selbstständigkeiten. Mhm. Kann man machen. Die Frage ist wirklich immer, wie teuer wäre es, also was bedeutet das unterm Strich? Ich zahle trotzdem Einkommensteuer auf alles. Ich muss zwei Buchhaltungen machen, wie du sagst. Ich brauche Bankkonto. Gibt tatsächlich keine gesetzliche Pflicht, überhaupt ein Geschäftskonto zu haben. Ich würde es dringendst empfehlen, das separat zwei Konten zu haben. Man muss zwei Buchhaltungen machen. Man muss zwei Einnahmenüberschussrechnungen machen. Man muss für den gewerblichen Teil eine Gewerbesteuererklärung auch machen. Man muss zwei Einnahmenüberschussrechnungen machen, hat dann quasi zwei Anlagen EÜR für seine Einkommensteuererklärung, muss beides dann versteuern. Was richtig nervig ist, bei der Umsatzsteuer, das Umsatzsteuergesetz funktioniert separat, da muss man das Ganze dann wieder zusammenrechnen und macht aber quasi konsolidierte, zusammengerechte Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuererklärungen. Das heißt, ganz wild. Man macht zwar getrennte Buchhaltungen, für die Umsatzsteuer rechnet man es dann aber doch wieder zusammen. Das heißt, man hat eine ganze Menge an, hört man vielleicht an Buchhaltungsaufwand und Arbeit, das alles zu trennen und separieren, und man kann schon sagen, man hat mindestens doppelt so viel Arbeit in der Buchhaltung.
Oder so viel Kosten, wenn es ein Steuerberater macht.
Und,
ne?
Genau, und wenn es ein Steuerberater macht und sagt, oh, ich habe ja die Arbeit gar nicht, zahle einen Steuerberater, ja, einfach mal nachrechnen, was der Steuerberater, und das ist auf so Steuerberaterrechnung und Rechnung in der Regel auch separat ausgewiesen, was kostet denn eigentlich die zweite Anlage EÜR, was kostet denn das und das und das. Das heißt, wie viel Kosten hat man dadurch mehr? Und das muss man sich ehrlicherweise, ich kann da jetzt pauschal natürlich nicht raten, das eine ist besser oder schlechter. Das muss man sich halt einfach durchrechnen. Im besten Fall ist es auch noch in einer Gemeinde, wo der Hebesatz nicht höher als 400% ist. Und dann zahlt man als Gewerbetreibender sowieso nicht. Und dann sage ich, ey, come on, hier, pack alles zusammen, schmeiß alles in einen Topf, dann wird alles gewerblich. Das heißt, die gewerbliche Tätigkeit infiziert dann auch die freiberufliche Tätigkeit. Dann ist man halt insgesamt ein Gewerbebetrieb, macht man eine Einnahmeüberschussrechnung, macht alles in einem, spart sich eine Menge Aufwand, spart sich Softwarekosten, spart sich eine Steuerberaterrechnung und so weiter. Und das muss man tatsächlich für sich einfach mal vergleichen, was dann günstiger wäre. Also wie viel würde man sich tatsächlich sparen durchs Aufsplitten? Es gibt Konstellationen, in denen das sich lohnt. Ich persönlich kann für mich sagen, ich bin ein fauler Mensch und ich mag es tatsächlich auch nicht, meine eigene Steuererklärung zu machen. Welche Überraschung, so ist es halt aber. Für mich gibt es schon einen Betrag, der auch durchaus ein paar hundert Euro Steuern ist, den ich bereit bin, mehr an Steuern zu bezahlen, um dafür weniger Arbeit zu haben. Aber das kann sich natürlich jeder selber ausrechnen. Und wenn tatsächlich das den zusätzlichen Aufwand wert ist, dann los. Dann spricht überhaupt gar nichts dagegen.
Okay.
Und für die Künstlersozialkasse, das ist dann halt noch ein separates Thema. Das würde ich auch vorher tatsächlich dann mit der KSK besprechen. Aber wie gesagt, die KSK basiert sowieso nicht zwingend auf der Einkommensteuergesetz-Definition, sondern hat ihre eigene.
Ja, okay. Ich muss noch mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie das dazu kam und warum das für Sie als sinnvoller irgendwie zum Tragen kam. Aber ich werde
es gibt ja, wie gesagt, es gibt einige Mythen, so dieses im Sinne von, ich zahle jetzt so viel mehr, weil ich die Gewerbesteuer zahle. Es gibt diesen Mythos mit, fliege ich aus der KSK raus. Es gibt viele Gründe und auch gerade in dem Bereich auch Fehlannahmen, die dazu führen. Und natürlich kann es auch rein rechnerisch dazu führen, dass es tatsächlich auch finanziell günstiger ist. Und wenn das dann der Fall ist und man fein ist mit der Mehrarbeit, dann spricht überhaupt nichts dagegen, dann kann man das machen.
Ja, okay, super. Sehr gut zu wissen. Dann sind wir ja eigentlich mit dem Freiberufler-Künstler-Gedöns schon durch, ne? Oder hattest du noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, so als Beispiele gibt es, glaube ich, so für gar nicht mehr so viel, ne?
Ich glaube, wir haben das Wichtigste umrissen. Wir reden über Steuergerecht. Also wenn wir jetzt einzelne Fälle, wo es Urteile gibt, noch besprechen wollen, dann brauchen wir noch 10 weitere Folgen. Aber ich weiß nicht, ob da noch irgendjemand zuhören würde.
Wahrscheinlich nicht. Aber du hast gesagt, es gibt ein paar fotografische Besonderheiten aus steuerlicher Sicht, die, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die so für die Tierfotografen oder so wichtig sind, aber du hast gesagt, du würdest mir davon erzählen, weil ich soll ja nicht dumm sterben. Könntest du das mal machen oder brauchst du von mir ein Stichwort? Du hast mir da so zwei, drei Sachen gesagt.
Es gibt ein paar Sachen, weil wir auch ein paar Fotografen so betreuen, dass ich... Ich will mal sagen, dass es bestimmte Dinge gibt, von denen man weiß, dass sie immer mal wieder auftreten. Und ich glaube, was hundertprozentig auftreten wird, ist, dass man irgendwelche Softwarelösungen benutzt, die von Unternehmen, die nicht in Deutschland ihren Sitz haben.
Ja.
Ganz häufig ist Adobe Creative Cloud zum Beispiel. Und die meisten Tech-Unternehmen haben ihren Sitz nicht in Deutschland. Das heißt, man ist Kunde bei einem Unternehmen aus dem EU-Ausland. Klar, Microsoft sitzt eigentlich mit Hauptsitz nicht in Europa, aber die haben Europasitz. Und die meisten der großen Tech-Unternehmen, die haben ihren Sitz irgendwie in Irland. Manchmal in Luxemburg, aber irgendwo im EU-Ausland. Und wenn man da Kunde wird, dann sollte man dringend darauf achten, dass man seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer halt angibt in den Einstellungen. Weil man bekommt, wenn ich mich einfach anmelde, dann bekomme ich eine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer. Und die sieht erstmal richtig aus, sie ist aber falsch, weil das ist, ich möchte nicht zu weit ausholen, das ist quasi ein Reverse-Charge-Umsatz. Man muss als Kunde tatsächlich den Umsatz für diesen Einkauf, das heißt, ich bin Kunde und zahle an Adobe, keine Ahnung, um es einfach zu machen, 50 Euro im Monat und muss tatsächlich auf die 50 Euro selbst, ich als Kunde, muss die Umsatzsteuer darauf abführen. Ich kann sie mir im gleichen Moment aber auch wiederholen, aber ich muss es halt einmal in meiner Umsatzsteuervoranmeldung tatsächlich erfassen. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich da einen Fehler und das kann dazu führen, dass wenn irgendwann mal das Finanzamt meine Buchhaltung genauer anschaut, dass ich das dann nachzahlen muss. Wie kann man das Ganze umgehen? Das heißt, man signalisiert all diesen Tech-Anbietern, dass man quasi die Software nutzt für die eigene Selbstständigkeit, indem man die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angibt. Die kann man beantragen, entweder direkt bei der steuerlichen Registrierung, also ganz am Anfang beim Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, kann man so einen Haken setzen. Oder man macht das über die Webseite des Bundeszentralamts für Steuern. Das ist dann so eine Nummer, die fängt mit DE an und dann kommen so ein paar Zahlen. Und die muss man quasi in den Einstellungen, zum Beispiel Adobe, aber tatsächlich auch so bei, wenn man auf Instagram Werbung schaltet und solche Sachen. Instagram Meta-Konzern hat auch seinen Sitz in Irland. Das zählt alles dazu. Und dann muss man das in den Einstellungen eintragen und dann kriegt man eine Nettorechnung. Und auf dieser Nettorechnung steht dann meistens Steuerschuld trägt der Leistungsempfänger. Steht irgendwas von Paragraph 13b Umsatzsteuergesetz oder steht irgendwas wie Reverse Charge. Also das sind so die Begriffe. Und dann muss man das in seiner Buchhaltung so erfassen, dass man quasi einmal selbst die Umsatzsteuer zahlt. Das ist relativ wichtig, weil wenn man das nicht macht, also wenn man ein Tool hat aus einem anderen EU-Land und da steht die Umsatzsteuer drauf, dann ist das schon mal eine falsche Rechnung und dann kann man tatsächlich aus dieser Rechnung die Umsatzsteuer nicht geltend machen.
Okay.
Das weiß fast niemand so einfach.
Also ist das nicht so schlimm, wenn ich mich da jetzt oute, ja?
Also es machen viele so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wir reden ja gerade über Zoom. Zoom gehört, glaube ich, auch dazu. Ich weiß nicht, wo die ihren Europasitz haben.
Mit Sicherheit.
Bei Zoom solltest du in den Einstellungen deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eintragen und dann wird Zoom für dich auch ein kleines bisschen günstiger, weil halt keine, also die buchen weniger ab zumindest, weil sie deine Rechnung ohne Umsatzsteuer ausweisen. Und du kannst die ausgewiesene Umsatzsteuer quasi nicht geltend machen, sondern du musst die Umsatzsteuer-ID angeben, kriegst du eine Nettorechnung und dann buchst du es als Reverse Charge. Und das musst du machen, weil das Finanzamt dir das sonst irgendwann in der Betriebsprüfung aus der Buchhaltung rausfügen würde.
Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich es auch richtig gemacht. Also ich muss wirklich nachgucken. Das Bundeszentralamt ist ja für mich auch immer ein Thema, wegen Bildarchiv, weil ich ja auch Bilder ins Ausland verkaufe. Und daher ist mir das ja schon Begriff. Aber ich muss das tatsächlich auch nochmal prüfen und gucken.
Genau, und das ist halt einfach aufgrund, weil man halt mit solchen Bildbearbeitungssoftwaren arbeitet und so. Das tritt halt einfach bei Fotografen eigentlich immer auf. Ich kenne keinen Fotografen, der nicht irgendwie irgendeine Software benutzt, die so abgerechnet wird über Reverse Charge. Und das ist halt wichtig, dass man diese Nummer benutzt.
Sehr guter Tipp.
Ja. Und ein anderer Punkt ist noch, das trifft jetzt vielleicht bei Tierfotografen nicht so. Ich habe aber tatsächlich gestern mit einer gesprochen, die ist auch ein super spannendes Geschäftsmodell. Die erstellt für YouTube so Hintergrundmusik, so Meditationssessions und filmt Natur. Also filmt so 5 Stunden einen Sonnenaufgang beispielsweise. Und die reist dann da halt hin. Und da ist es einfach nur ein wichtiger Hinweis, weil ich das immer sehe, dass das fast niemand macht. Wenn man beruflich unterwegs ist, dann kann man natürlich die Fahrtkosten, die tatsächlich entstandenen Fahrtkosten, eventuelle Hotelübernachtung und so weiter, alles als Betriebsausgabe absetzen. Aber wenn man länger als 8 Stunden unterwegs ist, dann kann man Pauschalen absetzen für die eigene Verpflegung. Das heißt, man kann nicht die tatsächlichen Kosten absetzen, die man hatte unterwegs. Das heißt, wenn man irgendwo an der, keine Ahnung, Autobahnraststätte sich irgendwie eine Pommes holt, dann kann man diese Pommes nicht als Verpflegung absetzen. Was man aber machen kann, ist Pauschalen. Das heißt, man schreibt einfach auf, wie lange man eigentlich unterwegs war. Und wenn man länger als 8 Stunden quasi beruflich unterwegs war, kann man eine Pauschale absetzen. Selbst wenn man keinen Cent ausgegeben hat, kann man dann tatsächlich eine Pauschale absetzen. Das heißt, Verpflegungsmehraufwandspauschale. Das variiert tatsächlich auch ein bisschen von, wenn man in anderen Ländern unterwegs ist. Aber das ein wichtiger Hinweis, weil ich das auch feststelle, dass das fast kein Selbstständiger macht. Und wenn
ich habe einen guten Steuerberater. Ich
sehr hab, schön. Nein, aber gerade auch, also das ist jetzt vielleicht da nicht, aber wenn man zum Beispiel Hochzeiten fotografiert oder Events fotografiert und so, dann ist man ja ständig unterwegs. Und eigentlich, also bei Fotografen ist das, wenn die unterwegs sind, ganz, ganz, ganz häufig so. Und das summiert sich extrem auf. Wenn man da, also sind ganz schnell ein paar 100 bis 1.000 Euro, die man da einfach als Pauschalen absetzen kann. Und wenn ich 1.000 Euro Pauschal da habe pro Jahr und mein Steuersatz liegt bei 30%, sind das 300 Euro, die weniger Steuern zahlen muss, ohne dass ich einen Cent tatsächlich ausgeben muss, sondern einfach nur, weil ich dokumentiert habe, wann ich weggefahren bin und wann ich wiedergekommen bin.
Ja, das ist wirklich wichtig. Also jetzt mit den 3 Kindern, das ist auch nicht mehr so viel, aber ich habe ja dann früher auch mal eine Hochzeit auf Kreta oder eine Fotoreise nach Spanien gehabt oder sonst irgendwas.
Genau, und dann entstehen da ja einige Kosten und auch einiges an Abwesenheit. Ja,
ja, und da Reitstall-Shootings oder dann wirklich mehrere Stunden weg bis da kommt schon da ein bisschen was zusammen, absolut. Guter Tipp, also falls ihr das noch nicht macht, sehr wichtig. Und genau, und dann hattest du noch was, Anzahlung, Versteuerung von Anzahlung, hattest du mir noch geschrieben.
Ja, das ist vielleicht noch so ein einfach wichtiger Punkt.
Ja.
Je nachdem, ob man eine Einnahmenüberschussrechnung macht oder eine Bilanzierung macht, die allermeisten von den Hörern werden eine Einnahmenüberschussrechnung machen. Einfach da vielleicht der wichtige Hinweis, da gilt das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, man zahlt die Steuern für das Geld, was man auf sein Konto gerade bekommen hat. Das heißt, wenn ich eine 5.000 Euro Rechnung schreibe, die mir aber nie bezahlt wird, zahle ich darauf auch nie Steuern. Genauso andersrum, wenn ich eine Rechnung bekomme und ich die nie bezahle, dann kann ich die auch nie absetzen als Steuern in der Steuerberechnung. Klar kann ich die in mein Buchhaltungsprogramm eingeben, aber die wird nie in die Steuerkalkulation mit eingerechnet. Und das natürlich auch bei Anzahlungen und so weiter. Und man kann gerade so um den Jahreswechsel das natürlich auch sehr bewusst einsetzen, indem man zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe dieses Jahr ein bisschen weniger verdient, also ich habe noch gar nicht so viel, so eine hohe Steuerlast, könnte man eventuell dieses Jahr noch ein paar Anzahlungen reinholen oder nochmal in dieses Jahr vorziehen. Oder wenn ich sage, ich habe dieses Jahr schon super viel verdient und ich brauche das Geld eigentlich gar nicht mehr, hört man vielleicht unter Umständen einfach Ende Oktober schon auf, Rechnung zu schreiben und stellt ihr alle erst Anfang Dezember oder Ende Dezember, dass das Geld dann erst im folgenden Jahr kommt, dann muss ich sie in diesem Jahr halt nicht mehr versteuern. Das heißt, man kann so ein bisschen mit dem ganzen Thema Zahlungszeitpunkt tatsächlich seine Steuerlast ziemlich gut steuern. Und das ist eher so ein kleiner Hinweis, weil bei Fotografen kriege ich es ganz häufig mit, dass die halt mit Anzahlungen arbeiten, bei Auftragserteilungen und später dann bei Durchführung, wie auch immer. Aber man kann mit diesen Zahlungsbedingungen hervorragend, ich würde mal sagen, seine Steuer ein wenig gestalten und verschieben. Und einfach nur, dass es jedem bewusst ist, steuerlich relevant ist nie die Rechnung, zumindest wenn man eine Einnahmenüberschussrechnung macht, sondern immer der Zahlungszeitpunkt.
Genau, setzt voraus, dass man seine Steuer nicht erst im März, das ist Folgejahr.
Ja, also macht. Hier geht's genau, Zahlungszeitpunkt. Wann du deine Steuererklärung, dann machst du es vollkommen wurscht.
Nein, aber wenn ich die erst im März mache, weiß ich ja nicht, dass ich im Dezember besser keine Rechnung mehr geschrieben hätte.
Ja, gut,
hätte,
ne? Genau. Den Überblick, den müsstest du vorhaben, ja.
Genau, das wäre ganz gut. Okay, super, perfekt. Also, ich glaube, wir sind, dieser Podcast ist der Wahnsinn. Ich freue mich jetzt schon darauf, den online zu stellen.
Und ich hoffe, es hört bis jetzt noch einer zu.
Oh, mit Sicherheit, weil es einfach super interessant auch für mich jetzt nochmal war. Und ich mache jetzt aber trotzdem nochmal ein bisschen Werbung. Alles, was ich jetzt erzähle, packe ich auch nochmal in diesen tollen Vorschautext vom Podcast mit rein. Falls euch das weiter interessiert, also Melchior Neumann, wie der Mann mit Doppel-N am Ende, hat Webseite melchiorneumann.de. Ich glaube, da ist es aber wahrscheinlich gar nicht so viel Interessantes für euch zu sehen.
Die aktualisiere ich auch irgendwann mal, ja. Das ist so, wie das halt ist. Man macht seine Steuererklärung 3 Jahre zu spät und seine Webseite aktualisiert man auch nur alle 5 Jahre mal.
Ja, ich weiß, ich bin auch bald wieder dran. Aber wo ihr reingucken müsst, ist bei YouTube in den Kanal Steuerfit für Selbstständige, ne, heißt es da. Da müsst ihr euch mal wirklich durchklicken. Die Videos sind super, super klasse. Und dann kauft ihr euch bitte, ich versuche den Podcast morgen online zu kriegen, dann gibt's noch ein Gewinnspiel. Ich habe das eben schon geteilt. Da könnt ihr das Buch gewinnen. Aber ansonsten, glaube ich, sind diese 20 Euro, beziehungsweise ich glaube 10 Euro, wenn ihr es digital bekommt, 20 Euro in der gebundenen Fassung quasi, wirklich Gold wert. Und ich glaube, das lohnt sich für alle, die überlegen, mal in die Selbstständigkeit einfach mal reinzugucken. Manchmal will man ja auch sagen, vielleicht in 5 oder in 10 Jahren, dann hat es ja trotzdem Sinn, sich da mal zu belesen. Und dann, das könnt ihr, also es heißt selbstständig machen von Melchior Neumann und ihr könnt es bei Amazon, bei Thalia, ich glaube, man kriegt es überall, ne? Kann man
ich glaube, bestellen. Irgendwie mehr oder weniger überall. Macht ja der Verlag.
Genau. Ja.
Ich wusste nicht, wo es das nicht gibt.
Ja, okay, super. Ich verlinke es auch, wie gesagt, alles nochmal. Und ich, wie gesagt, ich werde mir das auch holen und ich werde es mit Sicherheit auch noch hier und da mal verlinken. Und ich sage jetzt an dieser Stelle tausend Dank für deine Zeit, dass du bereit warst, spontan deinen Podcast gern mitzumachen. Und vielleicht gibt es ja das ein oder andere steuerliche Thema nochmal, wenn du vielleicht in einem halben Jahr oder so nochmal Lust hast zu quatschen, würde ich mich sehr freuen.
Gerne.
Bevor ich mich hier so laienhaft an diese steuerlichen Sachen rantraue und alles falsch erzähle. Und ganz, ganz herzlichen Dank bei dir. Na?
Und vielen Dank dir für die Einladung.
Ja, alles klar. Dann schließe ich diesen Podcast und hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.